Hallo und herzlich willkommen zum Gottesdienst der Gemeinde mit Profil. Wir wünschen dir eine gute Zeit mit der nachfolgenden Predigt und Gottes Segen.
Sehr gut. Ich habe mich gefreut, einfach was wir jetzt schon in diesem Gottesdienst gemeinsam bekannt haben, gesungen haben, an was wir uns erinnert haben. Ich habe für mich eigentlich die Frage aufgeschrieben, darf man das eine Woche nach Ostern auch noch sagen? Aber das scheint für euch klar zu sein, natürlich darf man das sagen und von Herzen glauben. Warum? Weil das in jeder Situation unseres Lebens den Unterschied macht. Einige von euch denken jetzt vielleicht, du hast so leicht reden, du hast keine Ahnung, was bei mir gerade daheim läuft, im Unternehmen läuft, in der Ortschaft, in der Nachbarschaft. Es gibt so viele Situationen, die belasten können, die einen niederdrücken können, wo Hoffnungslosigkeit da ist. Und trotzdem lehne ich mich ganz weit aus dem Fenster und sage, genau und trotzdem gilt das, dass Jesus den Unterschied macht. Und ich habe heute ein Beispiel gebracht aus der Bibel, das die meisten von euch wahrscheinlich sehr gut kennen. Und in diesem Beispiel, da geht es auch um Wiederholung. Und deshalb ist mir nicht peinlich, dass ich euch heute den Text vorlese von den Emmausjüngern. Aus Lukas 24, die Verse 13 bis 35. Wer seine Bibel mit dabei hat oder die App, gerne mitlesen. Ich lese heute nach Luther. Also Lukas 24, die Verse 13 bis 35. Und siehe, zwei von ihnen, also von den Jüngern, gingen an demselben Tage in ein Dorf, das war von Jerusalem etwa 60 Stadien entfernt, dessen Name ist Emmaus. Und sie redeten miteinander von allen diesen Geschichten. Und es geschah, als sie so redeten und einander fragten, da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Aber ihre Augen wurden gehalten, dass sie ihn nicht erkannten. Er sprach aber zu ihnen, was sind das für Dinge, die ihr miteinander verhandelt unterwegs? Da blieben sie traurig stehen. Und der eine mit Namen Kleopas antwortete und sprach zu ihm, bist du der Einzige unter den Fremden in Jerusalem, der nicht weiß, was in diesen Tagen dort geschehen ist? Und er sprach zu ihnen, was denn? Sie aber sprachen zu ihm, das mit Jesus von Nazareth, der ein Prophet war, mächtig in Tat und Wort vor Gott und allem Volk, wie ihn unsere hohen Priester und Oberen zur Todesstrafe überantwortet und gekreuzigt haben. Wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen werde. Und über das alles ist heute der dritte Tag, dass dies geschehen ist. Auch haben uns erschreckt einige Frauen aus unserer Mitte, die sind früh bei dem Grab gewesen, haben seinen Leib nicht gefunden, kommen und sagen, sie haben eine Erscheinung von Engeln gesehen, die sagen, er lebe. Und einige von denen, die mit uns waren, gingen hin zum Grab und fanden so, wie die Frauen sagten. Aber ihn sahen sie nicht. Und er sprach zu ihnen, O ihr Toren, zu trägen Herzens all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht der Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in allen Schriften von ihm gesagt war. Und sie kamen nahe an das Dorf, wo sie hingingen, und er stellte sich, als wollte er weitergehen. Und sie nötigten ihn und sprachen: Bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Und er ging hinein, bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, dankte, brach's und gab's ihnen. Da wurden ihre Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Und er verschwand vor ihnen. Und sie standen auf zu derselben Stunde, kehrten zurück nach Jerusalem und fanden die 11 versammelt und die bei ihnen waren. Und die sprachen: Der Herr ist wahrhaftig auferstanden und dem Simon erschienen. Und sie erzählten ihnen, was auf dem Wege geschehen war und wie er von ihnen erkannt wurde, da er das Brot brach. Und Herr Jesus, jetzt möchte ich dich einfach herzlich bitten, dass du uns still machst und dass du redest durch deinen Geist. Amen. Was für eine ermutigende Begebenheit. Und ich würde mal sagen, was für eine ermutigende Begegnung. Und genau da habe ich mein Thema rausgezogen. Der auferstandene Jesus macht den Unterschied. Doch der Reihe nach, auch wenn uns die Geschichte oder den meisten bekannt ist, es sind zwei Zweifler unterwegs. Ja, auch Jesus-Nachfolger können in Zweifel kommen und Zweifel haben. Zweifel, dass er wirklich lebt. Zweifel, dass er wirklich nahe ist. Zweifel, dass er seine Versprechen, seine Zusagen einhalten wird. Und bestimmt so manchen weiteren Zweifel. Und die beiden Jünger, die beiden Jesus-Nachfolger gingen in Richtung Emmaus, von Jerusalem hinab nach Emmaus. Und wir wissen gar nicht viel von ihnen. Der eine hieß Kleopas und vom anderen wissen wir nicht mal den Namen. Auf jeden Fall, die beiden waren unterwegs und die beiden haben live erlebt, was in den letzten Tagen passiert ist. Jesu Leben, Jesu Leiden, Jesu Sterben. Und jetzt sind sie wirklich im Zweifel an der Auferstehung. Der Weg nach Emmaus ist beschrieben mit 60 Stadien. Das sind ungefähr 11 Kilometer. Und ich habe mir die Mühe gemacht, wenn man von hier, vom Gemeindehaus aus, 11 Kilometer wandern würde, mir ist aufgefallen, dass die Kirche in Eitlingen, dass das ziemlich genau von hier 11 Kilometer ist, wenn man da zu Fuß läuft. Ihr könnt es probieren, Google Maps. Wenn ihr was anderes findet, finde ich es auch gut. Aber einfach, um sich mal zu vergegenwärtigen, wie lange waren die denn unterwegs und was kann denn da so alles gesprochen werden? Ich finde es auf jeden Fall beeindruckend. Und die beiden sind unterwegs mit hängenden Köpfen, traurig, enttäuscht, kraftlos, müde, einfach auf dem Weg nach Hause. Und plötzlich bekommen sie einen Begleiter auf den Weg. Und da möchte ich jetzt zu meinem ersten Punkt kommen. Der auferstandene Jesus begegnet uns. Das möchte ich eben aus den Versen 13 bis 16 nehmen, wo sich Jesus zu ihnen gesellt auf ihrem Heimweg. Und die Jünger reden gerade darüber, was sie umtreibt und was sie in den letzten Tagen erlebt haben. Und dieser Fremde, der da zu ihnen kommt, der scheint das Geschehen überhaupt nicht mitbekommen zu haben. Der scheint irgendwo aus einer anderen Ecke zu kommen. Aber was mir an dem Punkt wichtig ist, Jesus kommt in die aktuelle Situation dieser beiden Jünger. Genau da, wo sie unterwegs waren, da, wo sie sich auch gefragt haben, wie geht's weiter, wo sie eben ja gemeinsam geteilt haben, was denn nun auch dran ist. Er kommt an ihre Seite in ihrer Trauer, in ihrem Schmerz, in ihren Sorgen, in ihren Ängsten und ich denke auch in ihre Hoffnungslosigkeit. Darauf möchte ich nachher nochmal eingehen. Und das Krasse aus meiner Sicht ist, sie erkennen ihn nicht. Sie merken gar nicht, wer da mit ihnen läuft, wer da mit ihnen den Weg gehen. Das heißt, ihre Augen wurden gehalten. Und trotzdem möchte ich uns das mitgeben und sagen, kann das sein, dass uns das auch manchmal passiert? Dass Jesus in unsere Situation reinkommt, bereits da ist und wir blicken es überhaupt nicht. Wir merken das überhaupt nicht. Vielleicht, weil wir zu frustriert sind, weil wir zu beschäftigt sind, zu geballert mit allen möglichen Informationen, die uns Angst und Sorge machen. Er kommt auch uns nahe, immer wieder. Er möchte sogar in uns wohnen durch seinen Geist und wer ihn aufgenommen hat, der darf sich dessen gewiss sein. Er ist da in jedem Augenblick. Aber das kannten die beiden zu dem Zeitpunkt noch nicht. Pfingsten war erst danach. Was kommt als nächster Schritt, nachdem dass der auferstandene Jesus ihnen begegnet? Der zweite Punkt, den ich machen will, der auferstandene Jesus hört uns zu. Und das hat er auch heute Morgen schon gemacht. Bei unseren Liedern, bei unseren Gebeten. Und ich habe mich gefreut, dass wir gemeinsam vor ihn getreten sind und mit ihm geredet haben und dass wir ihn auch gelobt und angebetet haben. Sehr schön. Und in unserer Begebenheit hier im Lukas, da fragt jetzt Jesus die beiden, worüber redet ihr denn miteinander? Was treibt euch denn um auf eurem Weg? Und der Kleophas, den finde ich, ja, der wird jetzt besonders erwähnt, da blieben sie traurig stehen. Also das war nicht aufbrausend, ja, sag mal, blickst du es überhaupt nicht, wo kommst denn du her? Sondern eher traurig. Gibt's das überhaupt? Dass jemand das überhaupt nicht mitbekommt, was da abläuft in Jerusalem und eben in diesen Tagen. Und ja, die beiden, die sind wirklich deprimiert. Und Jesus, er antwortet nicht auf die Frage, weißt du denn nicht, was passiert ist, sondern er stellt die Gegenfrage, was ist denn passiert? Er wirft den Ball zurück auf ihre Seite. Komm, erzählt ihr mir doch, was passiert ist. Und ich finde es wirklich sehr eindrücklich. Ich denke, jeder von uns heute hier weiß, Jesus ist allwissend, ihm ist alles bekannt. In dieser Geschichte ist er genau die Person, um die es gegangen ist in den letzten Tagen in Jerusalem. Aber er möchte es wirklich von ihnen wissen. Wo hängt ihr? Was ist euer Problem? Sagt mir, wo euer Schmerz hängt. Und ich glaube, dass das wirklich auch eine Begründung ist, warum wir beten dürfen. Weil eigentlich könnte man ja auch sagen, ja, Jesus, du weißt ja eh alles. Amen. Nee, so ist es nicht. Ich glaube genau, dass das der Aspekt ist. Er möchte uns auffordern, rede du, sag mir, wie es dir ums Herz ist. Sag mir, wo deine Enttäuschung ist, wo deine Hoffnungslosigkeit ist. Ich möchte, dass du dich ausdrückst, dass du dich verbalisierst. Ich möchte, dass du darüber sprichst mit mir und dass du das Erlebte verarbeiten kannst und dass ich dich heilen kann. Aussprechen, abgeben. Und die beiden tun das. Sie berichten und sie sagen ihm eben, wie Jesus verurteilt wurde, gekreuzigt wurde, gestorben wurde. Und das finde ich jetzt wirklich ein sehr bemerkenswerten Aspekt. Im Vers 21, da sagen sie, Wir aber hofften, dass er es ist, der Israel erlösen wird. Und da habe ich mich wirklich so ein Stück weit auch dran aufgehalten. Hoffnung. Was ist eure Hoffnung? Wo habt ihr Hoffnungen vielleicht gehabt, die enttäuscht wurden? Auch in Bezug auf euren Glauben, wo ihr gedacht habt, ich hatte gehofft, dass Jesus das gut machen wird, dass er die oder jene Person heilen wird. Und dann ist nicht passiert. Wir hatten gehofft. Wie geht's Ihnen, euch hier in dieser Situation? Sie berichten, wie sie von Jesus enttäuscht sind, weil sie sich alles ganz anders vorgestellt haben. Aber sie erzählen ihm auch, dass andere gesagt haben, dass er auferstanden ist und dass sie es nicht glauben können. Und ich möchte uns heute Morgen wirklich ermutigen und sagen, genau das dürfen wir auch tun. Wir dürfen Jesus sagen, was uns überfordert in unserem Alltag, in unserem Glauben, was uns Sorge bereitet, wo wir nicht weiter wissen, was uns vielleicht auch frustriert oder wo unsere Zweifel sind, wo wir auch Hoffnungen hatten. Wir aber hofften. Was ist unsere Hoffnung? Und was ist unsere Erwartung vielleicht an Jesus? Vielleicht ist der eine oder andere unter uns heute Morgen auch enttäuscht, wie die beiden Jünger. Und da möchte ich ermutigen, mit Jesus reden ist der erste Schritt zu neuer Hoffnung und zu Heilung, die er geben kann und die er möchte. Und es ist immer möglich, das ist ja das Geniale, 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, er hat keine Sprechzeiten und man muss dann warten, oh, sie rufen außerhalb der Sprechzeiten an. Nee, bei ihm können wir die ganze Zeit auf der Platte, auf der Matte stehen und er hört zu. Jetzt möchte ich aber auch kurz sagen, gerade aus meinem engeren Umfeld, wo jemand auch schwer erkrankt ist und die Person hat gesagt, Bernd, ich kann gerade gar nicht mehr beten. Und da möchte ich uns ermutigen, wenn es jemand so geht, lasst eure Geschwister für euch beten. Lasst sie für euch vor dem Herrn eintreten. Und ich möchte es wirklich sehr ernst nehmen, dass das in manchem Moment sehr, sehr schwer ist. Aber wir haben Geschwister, die für uns einstehen können. Also, der auferstandene Jesus hört zu. Aber dabei bleibt es nicht. Der auferstandene Jesus erinnert uns. Und da möchte ich auf den Vers 25 bis 28 eingehen. Wie schwer fällt es euch zu glauben, was die Propheten in der Bibel auch bezüglich Jesus vorausgesagt haben? Wie schwer fällt es uns heute? Damals war das der Fakt. Die beiden Jünger, die hatten schon viel gehört, auch in der Zeit, als sie mit Jesus unterwegs waren. Und Jesus sagt, wie schwer fällt es euch zu glauben? Mit anderen Worten, er sagt, hey, eigentlich wisst ihr das, aber ihr glaubt es gar nicht. Und er nimmt hier bei Luther, wird es krass übersetzt, ihr Toren. Und das heißt wörtlich hier, o ihr Toren zu trägen Herzens, all dem zu glauben. Da habe ich mich ein bisschen an diesen Toren gerieben. Ein Tor, ein Narr, jemand, der töricht ist, der unbesonnen ist. Aber ich war so ein Stück getröstet, um auch zu sagen, nee, wir dürfen Gott bitten um Weisheit, dass wir uns nicht töricht verhalten. Wir dürfen, wie es im Jakobus 1, Vers 5 gesagt wird, auch um Weisheit beten, weil Gott ausreichend hat. Und dass wir uns eben nicht benehmen wie der Tor, wie der, der unbesonnen einfach Sachen übergeht und übersieht. Aber dieser Aspekt mit dem trägen Herzen, das hat mich echt so ein Stück weit getroffen. Ein träges Herz, um das zu glauben. Und ich möchte heute das einfach ein bisschen auch in unsere Runde werfen und sagen, wie geht's euch da? Fühlt ihr euch richtig kraftvoll in eurem Herz zu glauben, dass Jesus auferstanden ist, dass er wahrhaftig auferstanden ist? Oder seid ihr das Doppelherz gewaltig unterwegs und brennend für Jesus? Wie es eben auch in unserem Text heißt, wo die beiden Jünger nachher feststellen, als Jesus geredet hatte, während er mit ihnen sprach, da brannte ihr Herz, da war nichts von trägem Herz, da war richtig, da hat's gebrannt, da war Feuer da. Und mich hat's ermutigt und getröstet, dass Jesus sie jetzt nicht noch mehr da zurechtweist und irgendwo sagt, das und das solltet ihr eigentlich alles wissen. Nee, er erklärt es ihnen alles noch einmal und er fängt wirklich ganz vorne an in der Schrift und erklärt ihnen, was es denn auf sich hat, was denn alles sein muss, dass der Messias leiden musste, um nachher als Sieger hervorzugehen, als Sieger über die Sünde und über den Tod. Und ja, er hat ihnen auch erklärt, dass Gott nichts entglitten ist in diesen Tagen davor, sondern dass es zu seinem Plan auch dazugehörte. Und ja, es heißt hier, er fing an in den Büchern Mose und über alle Propheten, da erklärt er ihnen das einfach nochmal. Und ja, ich finde es cool, das ist wirklich eine Kurzbibelschule. Eigentlich eine Kurzbibelschule oder ein Alpha-Kurs to go im wahrsten Sinne des Wortes. Und deshalb wäre es vielleicht doch mal cool, wenn er zu Fuß nach Eidlingen zur Kirche läuft und mal guckt, wie viel könnt ihr da behandeln an dem, was wirklich die rote Linie ist, was das Wichtigste ist in unserem Leben mit Jesus. Also, wie dem auch sei, ich denke, das macht's richtig deutlich, warum auch Bibelstunde, warum Kurzbibelschulen, warum das wichtig ist, uns immer und immer wieder an das zu erinnern, zu wiederholen, was wir vielleicht schon mal wussten, aber was uns wieder verloren gegangen ist. Und Jesus, er wiederholt, er erinnert sie an alles, was sie eigentlich schon von ihm gehört haben. Und die Zeit, die vergeht wirklich rasend schnell, zumindest erscheint so. Und wenn ich mal die Outline haben könnte von dem, was Jesus gesagt hat und ihnen erklärt hat, dann würde ich mich sehr freuen, weil ich denke, das ist die kompakteste Kurzbibelschule, die es gibt, die so, so viel rüberbringt und die das Herz brennen lässt, die wieder ganz neues Feuer schenkt. Und die beiden sind eben zu Hause angekommen und es sieht so aus, als ob Jesus weitergehen wollte. Und da finde ich jetzt, da geht's im Text richtig los. Warum? Ich möchte zu meiner letzten Überschrift kommen. Der auferstandene Jesus verändert uns. Im Vers 29 steht, und sie nötigten ihn und sprachen, bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Und da sehen wir schon was von dieser Veränderung. Die beiden erkennen ihre Chance und die sagen nicht, oh, wenn du möchtest, dann bleib doch. Sie nötigten ihn. Das heißt, sie haben gesagt, bleib hier bei uns. Das war mehr oder weniger, würde ich mal fast sagen, wie ein Befehl. Sie wollten ihre Chance nutzen. Und ich glaube nicht, dass es nur Gastfreundschaft war, wie es eben in der Region sehr stark ist, sondern dass es wirklich auch dieser Eindruck war, der hat wirklich was zu sagen, den dürfen wir nicht vom Haken lassen. Der soll bei uns bleiben. Und ich finde, diese Veränderung ist jetzt schon sichtbar. Die Hoffnungslosen, die hoffnungslos unterwegs waren, vielleicht auch die Trägen, die werden jetzt aktiv. Sie sind eigentlich die Bedürftigen und sie bieten Jesus, dieser Person, Schutz an für die Nacht und Ruhe für die Nacht. Sie bitten ihn rein und Jesus nimmt das tatsächlich an. Jesus bleibt bei ihnen und er bricht das Brot mit ihnen. Er, der Gast, er bricht das Brot und teilt es aus. Er gibt, er verändert. Denn genau In dem Moment erkennen sie ihn, als er dankt und das Brot bricht. Und dann verschwindet er. Dann ist er einfach weg. Und ich habe für mich aufgeschrieben, dass es ein Moment der Erkenntnis war. Und dieser Moment der Erkenntnis, der hat gereicht, um wieder so richtig Feuer ins Herz zu geben und die beiden aktiv werden lassen. Und sie erinnern sich daran, die beiden war uns nicht zumute, als würde ein Feuer in unserem Herz brennen, als er gesprochen hat. Und das sehen wir, das Traurige, das enttäuschte Herz bekommt neuen Antrieb, neue Kraft durch sein Wort, durch das Brot des Lebens, durch Jesus selber. Jesus ist aus dem Grab auferstanden. Und ich habe es für mich so aufgeschrieben, und die beiden stehen auch auf. In der Lutherbibel, da heißt es, dass sie unverzüglich aufgestanden sind. Also die in dem Moment, da war nicht viel mit warten, wir müssen uns noch ausruhen, und sie standen auf zu derselben Stunde. Unverzüglich war es in der NGÜ. Aber ich denke, das bedeutet das Gleiche. Wenn wir uns das einfach vorstellen, sie sind entmutigt den Berg runter heimgelaufen und jetzt auf einmal haben sie so viel physische Kraft bekommen und so viel, dass sie aufstehen, dass sie bergauf Richtung Jerusalem laufen, obwohl sie vorher müde waren, obwohl sie niedergeschlagen waren, obwohl sie keine Hoffnung hatten. Und deshalb, Jesus verändert uns, der kommt in unsere Situation rein und selbst so ein Moment der Erkenntnis, wo wir genau ihn selber erkennen, der bringt den Wendepunkt. Und ich sage bewusst Wendepunkt, weil ich mir das irgendwie auch sehr gut vorstellen kann, von Jerusalem weg von der Gemeinschaft der anderen, zu zweit den Berg runter, hoffnungslos, müde, niedergeschlagen nach Emmaus. Da war der Tiefpunkt und da haben sie die Jesus-Erkenntnis. Und da stehen sie auf und da gehen sie wieder zurück zur Gemeinschaft und sie teilen sogar mit, was sie erlebt haben. Und das finde ich einfach schön für mich, dieses Bild auch sich vorzustellen, wie jemand in das Tal reingeht, aber da muss er nicht drin bleiben, sondern da darf es mit Jesu Hilfe und mit der Erkenntnis von ihm auch wieder herausgehen. Ich möchte auf die Zielgerade kommen, aber ich möchte noch ein paar Punkte unterstreichen. Mir ist es ganz wichtig zu sagen, die Situation der beiden Jünger hat sich überhaupt nicht verändert. Die Geschehnisse, die Ereignisse in Jerusalem, die sind nicht rückgängig gemacht worden, auch nicht auf Golgatha. Da hat sich nichts an dieser Situation verändert. Aber was sich bei den beiden verändert hat, durch Jesus verändert hat, das war der Blickwinkel, die Perspektive, das war diese Erkenntnis, ja, Jesus lebt wirklich. Und ich denke, das ist der Punkt. Manchmal, wenn wir in so einem Tal sind, dann ist wirklich, wirklich schwer, auch zu sehen oder den Eindruck zu haben, da ändert sich nichts an diesen Rahmenbedingungen, an diesen Umständen. Und doch möchte ich sagen, dass ich das selber auch schon erlebt habe, auch wenn an den Umständen sich nichts geändert hat. Mein Herz hat sich geändert, meine Perspektive hat sich geändert. Jesus hat einen anderen Blick gegeben, eine neue Perspektive. Und das wünsche ich uns allen heute Morgen auch. Egal, was deine oder meine Situation ist, dass er uns diesen neuen Blick schenkt. Und dass wir uns immer wieder vergegenwärtigen, er will mit uns gehen, er möchte uns zuhören, er möchte uns lehren und er möchte uns verändern. Und das wünsche ich uns allen, neue Kraft, neue Hoffnung, neue Freude durch regelmäßige Begegnungen einfach auch mit ihm und dass er in unser Leben hineinreden darf. Und ganz zum Schluss noch Kleophas und sein Freund, die haben jetzt den anderen Jüngern in Jerusalem auch berichtet, was sie mit Jesus erlebt haben und was es mit ihnen gemacht hat. Und das möchte ich uns auch fragen an der Stelle. Wo berichten wir, was wir mit dem Auferstandenen erlebt haben? Und vielleicht etwas provokanter formuliert, bringt uns der Auferstandene noch zum Aufstehen? Dass das träge Herz ein brennendes Herz wird, motiviertes, und dass wir uns aufmachen. Aufmachen, um zu berichten, zu erzählen, was wir mit ihm erlebt haben. Amen. Herr Jesus, ich möchte dir Danke sagen für diese Begebenheit mit den beiden Jüngern, und ich möchte von ganzem Herzen Danke sagen, dass du zum Ausdruck bringst, was dir wichtig ist, dass du in unsere Situation kommen möchtest, dass du uns zuhören möchtest, obwohl du alles weißt, dass du uns erinnern möchtest an das, was dir wichtig ist und was wir vielleicht schon so oft gehört haben und doch vergessen haben oder nicht glauben. Und dass du Veränderung bringst, auch wenn wir dir schon lange folgen, kannst du immer wieder Veränderung schaffen, und da freuen wir uns drüber, da möchten wir dich loben und dir danken. Und so bitte ich dich herzlich auch, dass wir heute nach diesem Gottesdienst als veränderte Personen, als veränderte Jesus-Nachfolger aus diesem Raum auch gehen, und dass es uns brennt im Herzen, auch weiterzugeben, was wir mit dir erlebt haben und was es in unserem Leben verändert hat. Danke, dass du uns hilfst dabei, durch deinen Geist, der in unserem Herz wohnt. Und Herr Jesus, ich möchte dich auch noch bitten, wenn jemand gar nicht sicher ist, ob das für ihn zutrifft, dass diese Person auch heute die Entscheidung trifft, ganze Sache mit dir macht, dich ins Leben lässt. Amen.